freue mich heute, etwas sagen zu können, das vielleicht, sagen wir mal, Motivation, aber auch ja zum Nachdenken auslösen kann. Ich möchte sehr gerne heute über Themen sprechen, die für diese Zeit im Jahr relevant sind. Es ist in unserer westlichen Brauch zu Beginn des neuen Länderjahres, sich Menschen Vorsätze vornehmen, etwas, was sie besser machen möchten im nächsten Jahr, als das, was sie vielleicht noch mit mehr Inhalt füllen wollen im nächsten Jahr. Diese Art, Vorsätze zu machen, ist etwas, was auch in unserer spirituellen Kultur wichtig ist. In den Heiligen Schriften heißt es, dass sich ein Mensch vorwärts bewegen sollte in seinem Leben wie ein Löwe. Wenn wir ganz kurz uns einmal den Gang eines Löwens anschauen. Der Löwe geht nach vorne und wenn er für vielleicht 20 Meter nach vorne gegangen ist, dann schaut er zurück und sieht, ob der Weg von hinten sich gesichert ist. Dann geht er wieder 20 Meter nach vorne, schaut wieder zurück und so bewegt er sich. Mit der einzigen Ausnahme, dass er in der vollen Attacke ist, dann schaut er nicht nach links und nach rechts, sondern nur noch nach vorne. Doch normalerweise schaut er immer nach hinten. Es ist gut so, wie ich gegangen bin. Es sind keine Hindernisse, die mir von hinten erwachsen. Und berechnet dann seine nächsten Schritte dementsprechend. Genauso sollte auch ein Mensch im spirituellen Leben kurz zurückschauen und sich überlegen, war es gut, was ich gemacht habe? War es gut, was ich gedacht habe? War es gut, was ich gesagt habe? Er sollte sehen, wie das, was er getan hat, was für Auswirkungen es hervorgebracht hat. Wie es Menschen beeinflusst hat, wie es das eigene Leben vielleicht geformt und geprägt hat. Und dann sollte man sich vornehmen, die Dinge, die man falsch gemacht hat, zu verändern und die Sachen, die man gut gemacht hat, zu vergrößern, zu intensivieren, zu stärken, so weiter. So kann man erfolgreich sein im Leben. Wenn man aber niemals zurückschaut und niemals sich selber Rechenschaft ablegt, wird man alte Fehler unter Umständen immer wieder aufs Neue machen. Und man wird aus durchgelebten Situationen niemals die Lehre mit nach vorne für den weiteren Verlauf des Lebens nehmen können. Das ist mein erster Punkt. Zurückzuschauen und aus der Vergangenheit zu lernen für die Zukunft. Das zweite Thema, was sich unmittelbar daraufhin anschließt, ist die Reise, die wir ins nächste Jahr hin machen werden. Wir können uns diese Reise wieder als ein Jahr vorstellen, was wir durchreisen werden. Für jeden Menschen, der Fortschritte machen möchte im Leben, ist das Thema Transformation oder Umwandlung sehr wichtig. Ein Mensch, der sich nicht umwandeln kann, der sich nicht transformieren kann, der nicht weitergehen kann in seinem Leben, er wird erstarrt sein. Ich glaube, wir alle wissen, wie es ist, wenn jemand völlig unflexibel ist und sich nicht auf die äußeren, die veränderten Umstände einstellen kann. Der hat große Schwierigkeiten. Zum Beispiel, manche von uns, für die ist diese Zeit 1.30 Uhr einfach so unakzeptabel, dass sie sich nur, Dankeschön, hinlegen können, weil sie sich nicht einstellen können auf diese Zeit. Ich weiß, dass es in unserem Züricher Tempel geweihte Krishnas gibt, die einfach sich nicht einrichten können auf späte Zeiten. Die werden dann gestört und müssen dann schnell schlafen. Das sind Menschen, die noch lernen müssen, sich äußeren Umständen anzupassen. Wenn man sich nicht anpassen kann an äußere Umstände, wird man zerbrechen unter den äußeren Umständen. Natürlich sollten wir nicht wie ein Chamäleon werden in unserem Leben, das ist das andere Extrem, dass wir uns also nur noch von außen steuern lassen und unsere Charakterfarbe ganz und gar von außen bestimmen lassen, aber wir müssen ein bisschen flexibel sein. Für spirituelles Leben ist eine große Flexibilität vonnöten. Spirituelles Leben bedeutet, dass wir Fortschritt machen müssen in unserem Leben und alte Gewohnheiten, die vielleicht nicht so schön sind, aufgeben müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte vom Fluss. Der Fluss floss so vor sich hin, bis er eines Tages zur Wüste kam. Er wollte die Wüste überqueren, doch es gelang ihm nicht. Er versickerte immer im Wüstensand. Das Wasser wurde von der Wüste aufgesogen und zum Verdampfen gebracht, und so versickerte der Fluss, als er zur Wüste kam. Eines Tages nun kam der Wind zu ihm und sagte: "Mein lieber Fluss, siehst du nicht, wie du dich totläufst an dieser Wüste?" "Ja", sagte der Fluss, "das sehe ich, aber was soll ich machen?" "Ah", sagte der Wind, "gib dein falsches Ego als Fluss auf. Werde einfach Wasserdampf und vertraue dich mir an. Ich werde dich über die Wüste bringen und am anderen Ende der Wüste kannst du dich abregnen und als Fluss weiterfließen und zum Meer kommen." "Oh", sagte der Fluss, "du meinst, ich kann die Wüste nur überqueren, wenn ich mein falsches Ego wenn ich mein Ego aufgebe, ein Fluss zu sein?" "Ja", sagte der Wind, "siehst du nicht, dass du dich versickerst an dieser Wüste und dich tötest?" "Du meinst, ich soll mich dir anvertrauen", fragte der Fluss, "von dir über die Wüste getragen werden?" "Ja", sagte der Wind, "mach es doch einfach mal." Unser Fluss fasste Vertrauen in den Rat des Windes. Als er zur Wüste kam, machte es so, dass er sich verdunsten ließ an der einen Stelle, kam hoch, Wolken bildeten sich, der Wind fuhrwerkte. Brachte vielleicht besser die Wolke über die Wüste, und am Ende der Wüste richtete er sich ab und floss als Fluss weiter, bis er zum großen Ozean kam. Das ist eine Geschichte, die auch für uns Bewandtnis haben. Es mag sein, dass wir immer wieder an die gleichen Hindernisse kommen in unserem Leben. Vielleicht im Umgang mit unserem Chef oder vielleicht an der Schule, die uns zu Tode langweilt oder uns schlecht beeinflusst, oder wir kommen vielleicht zu Hindernissen mit unserer Umwelt, vielleicht unseren Eltern sogar oder unseren Geschwistern, oder wir kommen einfach nicht weiter in unserem Leben, weil wir so angehaftet sind an ein paar kleine und armselige Streichholzschachtelwirklichkeiten. Ein Mensch, der weiterkommen will im Leben, muss sich Gedanken machen, wie er sein Ego aufgeben kann und in einer anderen Identität weitermachen kann. Ich bin mir überzeugt davon, wenn wir alle jetzt einmal unser falsches Ego aufgeben würden und uns tatsächlich als ewige Diener Krishnas fühlen würden, wir würden alles hinter uns lassen können, was hinderlich ist auf unserem weiteren Weg. Und wir würden alles annehmen können, was förderlich ist für unsere Weiterentwicklung. Solange wir jedoch an unserem Ego, an diesem großen Begrenzer, an diesem großen Einschränker festhalten, werden wir uns im nächsten Jahr genauso bewegen wie in diesem Jahr. Wie soll man das sagen? Jetzt sind wir ja schon im nächsten Jahr. Also wir werden uns in diesem Jahr genauso bewegen wie im vergangenen Jahr, was vor einer kurzen Stunde oder anderthalb Stunden inzwischen zu Ende gekommen ist, nach westlicher Kalkulierung. Wir können lernen aus dem Beispiel des Flusses. Wenn wir ein Hindernis zu überwinden haben, sollen wir eine Transformation zulassen, flexibel werden. Wenn wir im analogen Sinne das materielle Leben hinter uns lassen und ein wirklich erfülltes, spirituelles Leben beginnen wollen, müssen wir die Transformation zulassen. Diese Transformation bedeutet, dass wir unser falsches Ego aufgeben und unsere wirkliche Identität annehmen. Ich möchte zum Schluss jetzt noch einen weiteren Punkt machen. Ja. Damit wir diese Transformation machen können, möchte ich euch zu einer einfachen Gedankenübung einladen. Eine Gedankenübung, die ich schon oft erzählt habe, die ich aber in diesem Kreise nochmal wiederholen möchte. Ich war einmal bei einem Vortrag von einem meiner Gottbrüder, nämlich Sridhar Swami, und der beendete plötzlich seinen Vortrag, holte ein Aquarium unter dem Tisch hervor. Schade, kein Tier. Aber er brachte ein Aquarium unter den Tisch hervor und fing an, vor seiner verblüfften Zuhörerschaft Steine in das Aquarium zu tun, bis es voll war. Und dann fragte er, ist das Aquarium jetzt voll? Sie alle waren ein bisschen unwillig, noch ein bisschen unflexibel, weil sie geben Vorlesungen nicht mit solchen Denkaufgaben normalerweise, also dass man plötzlich ein Aquarium rausholte und so weiter. Ja, sagten wir, es ist voll. Warum? Und er lachte nur verschmitzt und holte Eimer hervor unter dem Tisch, in dem Kieselsteinchen waren, große, schüttelte die über das Aquarium, schüttelte das Aquarium weiter und wir merkten, dass zwei große Eimer noch im Aquarium Platz hatten. Denn die Kieselsteinchen, die fielen oder liefen neben den großen Steinen und füllten das Aquarium auf. Ist es jetzt voll? Fragte er. Nun, die Schlauen unter uns lachten, wahrscheinlich nicht. Und er lachte und holte dann mehrere Eimer mit Sand hervor, schüttete den Sand über das. Und der Sand suchte sich seinen Weg und füllte das Aquarium voll. Ist es jetzt voll? Und wir alle brüllten wie aus einer Kehle. Nein, es ist nicht voll. Es geht wahrscheinlich noch was rein. Und er lachte jetzt auch mit, holte Eimer voll mit Wasser und tat das dann da rein in das Aquarium und fragte danach ganz ernst geworden, so, was ist der Punkt? Und ich wollte jetzt etwas sagen, aber wie es so üblich ist, ich sagte es lieber nicht, weil ich mich nicht bloßstellen wollte. Ich sagte das, was man, ich dachte an das, was mein Nachbar denn auch prompt heraus sagte. Mein Nachbar sagte, der Punkt ist, es gibt immer noch unausgefüllten Platz im Leben. Wir haben noch immer Zeit, etwas zu tun, was wir bisher noch nicht tun. Genau wie in diesem Aquarium, da sind immer noch Zwischenräume, die ausgefüllt werden könnten. So ist es auch in unserem Leben. Wir können immer noch mehr tun. Und da sagte Sridhar Swami, genau das ist nicht der Punkt. Wir müssen die wesentlichen Dinge im Leben zuerst anpacken. Und dann macht er es klar. Genau wie bei diesem Aquarium. Wenn ich nicht zuerst die großen Steine reingetan hätte, wäre niemals mehr Platz für sie gewesen. Hätte ich zum Beispiel das Aquarium mit Sand gefüllt, wäre kein Platz für die großen Steine gewesen. Ich hätte sie nicht mehr reinfüllen können. Genauso ist es im Leben. Wenn ich nicht die wesentlichen Dinge zuerst tue, wird niemals Platz für die wesentlichen Dinge bleiben. Da werden immer der Kleinkram, der entsetzliche kleine Kleinkram hineinrollen in meinem Leben und meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, sodass ich niemals zu den wesentlichen Dingen komme. Ich muss die wesentlichen Dinge zuerst tun. Das ist auch meine Neujahrsbotschaft an euch alle. Verstrickt euch nicht in den kleinen, banalen Kleinkram, den man von morgens bis abends austut, den kleinlichen Gedanken über andere, die einen vielleicht nicht verstehen. Verstrickt euch nicht in die kleinen Aufgaben, die kleinen, banalen Sachen, die man tut. Die neue Kleidung, die Mode, Schminke, wie wirkt man auf andere? Wo kann ich mehr Geld verdienen und wo kann ich mehr Geld einsparen? Diese Dinge sind wichtig, sie haben ihren Platz, aber sie sind zweitrangig im Leben. Die wichtigen Dinge, die großen Steine, das sind Fragen wie, wie kann ich mein spirituelles Leben vertiefen? Wie kann ich weiter Liebe in meinem Herzen entwickeln für Krishna? Wie kann ich mein Bewusstsein erweitern und in meinem Bewusstsein einen Platz einräumen für Selbstverwirklichung? Wir sollten sagen, es ist ein Skandal. Ein Skandal, der so schlimm ist, dass er viel zu groß ist, selbst für den Blick. Der Skandal ist, ich bin ein ewiger Diener Krishnas, aber ich verhalte mich im Augenblick wie ein Diener der Illusion. Ein Skandal ist ausgebrochen. Ich bin ein ewiger Diener Krishnas, bin aber im Augenblick so verstrickt in Illusion, dass ich gar nicht oder ganz wenig nur dazu komme. So, in diesem, wie soll ich mich ausdrücken, in dieser Situation, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen spät und die Gedanken verwirren sich von einigen, aber zumindest morgens, wenn man gut ausgeschlafen hat, sollte man sich sofort hinsetzen und auf einem Blatt Papier die wesentlichen Dinge im Leben aufschreiben. Man kann so ein Blatt Papier nehmen und es in zwei Hälften teilen und sagen, was will ich wirklich? Und auf der anderen Seite des Papiers kann man so schreiben, was will ich wirklich nicht? Das ist ganz einfach. So findet man heraus, was einem wesentlich ist, was die großen Steine im Leben sind. Und wenn wir es lernen, diese großen Steine zuerst in unserem Leben hereinzutun, werden wir erfolgreich werden in unserem Leben. Und dann werden tatsächlich auch diese guten Neujahrsvorsätze nicht einfach sofort weggespült werden von unserer eigenen Inkonsequenz, sondern wir werden es lernen, sie in unserem Leben, diese großen Steine, reinzutun. Wir müssen uns darüber klar werden, was uns wichtig ist, und uns darüber klar werden, was nicht wichtig ist, was die kleinen Steine sind. Ja, in der Bhagavad Gita werden wir ermutigt zu vier großen Steinen, zu vier großen Vorsätzen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass jemand, der diese vier großen Steine in seinem Leben unterbringt, mit großer Sicherheit zurück in die ewige spirituelle Welt geht. Jeder, der es schafft, diese vier großen Steine in seinem Leben unterzubringen, wird mit Sicherheit ein spirituelles Leben führen. I will only speak for 3 more minutes. Der erste große Stein ist Manmana. Denke an mich, Krishna. Der zweite große Stein ist werde mein Devotee. Der dritte große Stein ist verehre mich. Und der vierte große Stein ist bringe mir deine Ehrbietung dar. Mehr ist nicht nötig. Wir können an Krishna denken. Das geht am einfachsten, wenn wir in der spirituellen Literatur lesen und nachdenken, was wir dort gelesen haben. Wir können ein Devotee werden vor Krishna. Das heißt, etwas für ihn tun. Etwas tun, jeden Tag ein bisschen was oder jeden zweiten Tag. Wir können Krishna verehren, wie wir es hier gemacht haben. Ich habe gesehen, einige waren von euch so bewegt. Und da sind richtig tiefe Dinge im Herzen geschehen. Wir können Krishna auch zu Hause verehren, indem wir ein Bild nehmen von Krishna, ein Räucherstäbchen darbringen, unsere Nahrung ihm opfern. Und ganz zum Schluss, Wir können in den Tempel kommen und Krishna unsere Ehrbietung darbringen, unser stolzes Haupt vor ihm verneigen, akzeptieren, dass wir seine Diener sind. Wenn wir diese vier großen Steine irgendwie in unserem Leben unterbringen, wird dieses Jahr 1988 ein sehr tiefes oder sehr spirituell erfüllendes Jahr werden. Ohne Zweifel.
Gut. Ich gucke jetzt mal auf meinen Wichtigkeitszettel nach, ob ich noch was habe. Ja.
Etwas, was mir noch wichtig erscheint, zum Schluss zu sagen, ist, unser Züricher Tempel ist nicht mehr unser Züricher Tempel. Vor anderthalb Stunden war es noch unser Züricher Tempel. Inzwischen ist unser Züricher Tempel nicht mehr unser Züricher Tempel. Etwas Entscheidendes hat sich verändert. Unser Züricher Tempel ist ab jetzt euer Züricher Tempel. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir möchten euch inspirieren, teilzunehmen oder diesen Tempel auszufüllen mit verschiedenen Projekten. In unserer Bewegung ist ein wichtiger, man sagte dazu, Paradigmawechsel geschehen. Der Paradigmawechsel ist, dass wir mehr und mehr erkannt haben, dass, sagen wir mal, das Verbreiten des Krishna-Bewusstseins im großen Sinne, im großen Stil abhängig ist von der Sangha oder, wie soll ich mich ausdrücken, der Gemeinde, den Leuten, die interessiert sind am spirituellen Leben. Diese Leute, wir wollen diesen Leuten mehr die Möglichkeit geben, aktiv zu werden im Tempel, vielleicht Sonntagsfeste oder Feste wie diese hier zu organisieren. Zum Beispiel die Verehrung von Gornitai wurde heute organisiert von einem jungen Devotee, die außerhalb des Tempels lebt, Vrinda Devi, und sie wurde assistiert von einem Schulkind, Radha Devi, zwei Devis. Ihr habt die Verehrung hier gemacht. Die Detis, die wir heute verehrt haben, kommen nicht von dem Züricher Tempelaltar. Sie sind, werden verehrt jeden Tag im Hause von zwei Künstlern, Lebenskünstlern und auch sonst Künstlern, großen Künstlern. Nicht? Wir haben vielleicht mit diesem Fest, diesem schönen Lichterfest, Ansatz gebildet, und ich möchte euch bitten, über diesen Ansatz mehr nachzudenken. Unser Tempel ist nicht mehr unser Tempel, sondern euer Tempel. Ja, das meinen wir ernst so. Wie das in Details aussieht, müsst ihr mit Krishna Chandra besprechen. Ihr könnt zum Beispiel heute schon alle hier schlafen, kein Problem. Wenn ihr daran denkt. Ja, komm. Noch nicht Zeit zum Schlafen, höre ich, aber manche schlafen bestimmt schon. Ja, damit möchte ich meine kleine Neujahrsansprache beenden. Ich will nochmal ganz kurz, weil es, wie gesagt, eine späte Stunde ist oder eine frühe Stunde für manche, eine Zusammenfassung geben. Was ich heute sagen wollte, war in der ersten Linie, dass wir, wenn wir tatsächlich spirituelles Leben ernster nehmen möchten, eine Art Transformation nachvollziehen müssen. Wir können durch die alten Hindernisse oder das alte Leben am besten durchkommen, wenn wir diese Transformation des Egos auf uns nehmen. Das heißt, von dem, das war mein zweiter Punkt, von dem Konzept, ich bin dies und das und jenes, zu dem anderen Konzept gehen. Ich bin ein ewiges Teil des Höchsten, ein Kind der Unsterblichkeit und ein ewiger Diener. Es wird eine Transformation müssen wir machen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt war, wir müssen es am besten morgen machen, dass wir unser Leben neu betrachten, nicht mehr nach den vielen kleinen Dingen gehen, die ja noch erledigt werden müssen, die getan werden müssen, sonst kommen wir nie aus dem Unwesentlichen heraus und sind immer mit den kleinen Steinen beschäftigt. Nein, wir sollten ab morgen so denken, wo sind die großen Steine? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und sollten diese Dinge in unserem Leben unterbringen? Krishna gibt 4 große Steine, aber jeder einzelne sollte noch seine individuellen Steine finden. 4 große Steine von Krishna: denke immer an mich, werde mein Devotee, das heißt diene mir, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Das sind Dinge. Aber ein großer Stein kann zum Beispiel sein: ich werde an der Uni ein spirituellen Imbiss starten. Großer Stein, finde ich. Ich werde mein falsches Ego aufgeben. Ein sehr großer Stein, vielleicht ein Gebirge. Ich werde anfangen, statt 3,5 Runden zu chanten jeden Tag, 4,5 Runden den Heiligen Namen chanten. Oder statt gar keine Runde zu chanten, einfach mal mit einer dezenten Runde anfangen. Ich werde, und so weiter und so fort. Ich will hier nicht eure Kreativität in irgendwelche Bahnen lenken, deswegen stoppe ich hier und überlasse das Finden der großen Steine an jeden von euch. Und der letzte Punkt war, es hat sich was verändert, dieser Tempel ist nicht mehr unser Tempel, sondern euer Tempel. Ja, das meine ich sehr ernst. Gut. Was macht ihr denn mit diesem neuen Konzept? Ihr müsst jetzt lernen, Verantwortung zu tragen für den Tempel. Verantwortung für Dinge. Wir wollen hier enden. Alles Gute für euch. Hoffentlich seid ihr noch immer, sagen wir, seid ihr inspiriert durch dieses Fest. Ich glaube, bei der Opferung von den Lichtern zu Gornitai, also ich saß ja da und sank so ein bisschen, habe ich wirklich gedacht, jetzt ist, ich habe eine göttliche Gegenwart gespürt im Raum und ich glaube, dass alle davon ein bisschen mitbekommen haben und wünsche euch, dass ihr das behalten könnt in eurem Herzen, am Leben halten könnt. Ja, gut, dann alles Gute und viel spirituelle Stärke. Hare Krishna. Krishna Chandra wird uns jetzt noch sagen, wie es weitergeht.
Hare Krishna, wir sind bald in der Halbzeit. Der nächste Punkt, wir wollen uns ein bisschen erfrischen, vielleicht auch die Beine vertreten. Wir haben gerade, ihr müsst nicht mal weit laufen, also nicht weit die Beine vertreten, genau außerhalb hier haben wir einen Erfrischungstrink für euch vorbereitet. Ihr könnt da so viel nehmen, wie ihr möchtet. Wir haben mehr als genug vorbereitet. Das ist vielleicht noch eine alte Schweizer Tradition, dass man anstößt. Ich sehe, aber es ist eigentlich auch eine Vaishnava-Tradition, wir können das gleich spiritualisieren, dass man sich gegenseitig Segnungen für diese großen Steine auch wünscht. Oder Inspiration oder einander mitzieht, indem man so miteinander anstößt. Das ist aber eigentlich nur eine ganz kleine Pause. Nachher vielleicht so 10, 15 Minuten Umstellpause wieder da drin. Dann wird es weitergehen mit einem wilderen Teil.
Wir haben den wildesten Schauspieler dieses Universums eingeladen, damit, aber auch den geistreichsten, naja, einen sehr geistreichen Schauspieler.
Das alles war ziemlich spontan. Wir haben ihm heute Morgen haben wir ihm angerufen, er soll doch kommen. Gestern Abend noch kurz, aber heute Morgen haben wir es eigentlich richtig entschieden erst. Eigentlich hätte ich es euch aufnehmen sollen, unser Telefongespräch. Wir waren etwa zu viert im Zimmer und haben uns alle schon richtig gelacht. Das war schon ein Theaterstück in sich, wie er sich da ganz spontan dazu entschieden hat, oder hierher zu kommen. Er ist von Bochum gekommen, 8 Stunden zugefahren. Er ist erst vor etwa 1,5 Stunden hier eingetroffen. So, er wird eben nach etwa 10, 15 Minuten Umstellpause, wo wir uns erfrischen, eine 20-minütige Einleitung in sein Theater geben. Ein Einmannstück. Dann müssen wir uns ein bisschen wieder verdauen und wir werden das machen, indem wir Tunga Vidya, sie ist auch etwa vor einer Stunde gekommen, und Krishna Nandini, sie werden uns ein bisschen in die Bhajan. Dann der Rest der Zeit bis zur Mangalarati. Ich möchte euch nur eine kleine Perspektive geben. Der Rest der Zeit bis zur Mangalarati werden wir wieder mit Bhajan verbringen. Das wird um 4:15 sein. Dann seid ihr alle herzlich eingeladen, auch das neue Jahr mit einer glücksverheißenden Mangala Arati anzufangen. Mangala Arati heißt glücksverheißende Zeremonie. Und dann lassen wir es noch offen. Wir können dann noch weiter über den weiteren Verlauf noch sprechen. Hare Krishna. Vielen Dank.